Der Bus aus Strängnäs traf 3 Minuten vor der fahrplanmäßigen Ankunft im Reisezentrum Malmschöpping ein. Da der Bus leer war, hatte der Fahrer nach der letzten Haltestelle ein bisschen aufs Gas gedrückt, weil er gern eine rauchen wollte, bevor er die Fahrt nach Flehen fortsetzte. Doch kaum hatte der Fahrer seine Zigarette angesteckt, als ein schmächtiger junger Mann auftauchte. 4 Stunden lang auf die Rückkehr dieses Busses warten zu müssen, hatte die Geduld des jungen Mannes nicht unwesentlich strapaziert. Nach der Hälfte der Zeit war er außerdem darauf gekommen, dass er den Bus ja leicht auf dem Weg nach Strängnäs noch hätte einholen können, wenn er sofort ein Auto beschlagnahmt hätte. Obendrein kurften plötzlich jede Menge Streifenwagen durch die kleine Ortschaft. Die konnten auch jeden Moment beim Reisezentrum vorbeikommen und den kleinen Beamten hinter dem Schalterfenster fragen, warum er so verschreckt reinblickte und warum die Tür zum Schalterbereich eigentlich so schief in den Angeln hing. Der Chef von Never Again hatte Malmschöpping aus 3 Gründen für die Transaktion ausgewählt. Erstens, weil es so nah an Stockholm lag. Zweitens, weil es eine relativ gute Verkehrsanbindung besaß. Und drittens, weil der Arm des Gesetzes nicht bis hierher reichte. In Malmschöpping gab es nämlich gar keine Polizei. Beziehungsweise sollte es keine geben. Aber jetzt wimmelte es ja nur so von denen. Der junge Mann hatte 2 Autos und insgesamt 4 Polizisten gesehen, was in seinen Augen gleichbedeutend mit Gewimmel war. Erst glaubte er, sie seien hinter ihm her, aber das hätte ja vorausgesetzt, dass der kleine Schalterbeamte geplaudert hätte, und das konnte der junge Mann mit Sicherheit ausschließen. Als der Bus endlich kam und der junge Mann sah, dass kein Passagier darin saß, hatte er sofort beschlossen, den Fahrer mitsamt Bus zu entführen. Er brauchte gerade mal 20 Sekunden, den Busfahrer zu überreden, den Bus zu wenden und wieder Richtung Norden zu fahren. »Das kommt ja nah an meine persönliche Bestleistung«, dachte der junge Mann, als er sich auf genau den Platz setzte, auf dem der Alte, den er jagte, auch gesessen hatte. Der Busfahrer schlotterte vor Angst. Unterwegs erkundigte sich der junge Mann, wohin der alte Kofferdieb gefahren war. Über Büringe Bahnhof wusste der Fahrer nicht viel zu sagen, außer dass selten jemand an der fraglichen Haltestelle ausstieg. Aber er glaubte, dass sich ein Stückchen in den Wald hinein ein stillgelegter Bahnhof befand. Viel weiter konnte der Alte nicht gekommen sein, meinte der Fahrer. Er sei ja sehr alt gewesen und der Koffer schwer. Da wurde der junge Mann gleich ein bisschen ruhiger. Er hatte darauf verzichtet, den Chef in Stockholm anzurufen, denn der gehörte zu den wenigen Personen, die Menschen noch viel besser erschrecken konnten als der junge Mann selbst, und dazu musste er sie nicht mal anrühren. Der junge Mann schauderte bei dem Gedanken, was der Chef sagen würde, wenn er wüsste, dass der Koffer verschwunden war. Lieber erst das Problem lösen und dann erzählen. »Hier ist es«, sagte der Fahrer. »Musste er jetzt sterben?« Nein, wie sich herausstellte, musste er das nicht. Nur sein Handy starb einen raschen Tod unter dem Stiefel des jungen Mannes. Und dann ließ der junge Mann noch eine Flut von Todesdrohungen gegen die Familienmitglieder des Busfahrers los, für den Fall, dass dieser auf die Idee kommen sollte, die Polizei zu benachrichtigen, statt die Fahrt fortzusetzen. Dann stieg er aus und ließ den Fahrer mit seinem Bus davonfahren. Der arme Kerl war so verängstigt, dass er schnurstracks weiterfuhr bis Strängnäs, wo er mitten auf der Tredgårdsgatan parkte und, immer noch unter Schock, in die Bar des Hotels Delia marschierte. Dort kippte er hintereinander 4 Whisky und begann zum Schrecken des Barkeepers zu weinen. Nach 2 weiteren Whisky bot ihm der Barmann ein Telefon an für den Fall, dass der deprimierte Gast irgendjemand anrufen wollte. Da schluchzte der Busfahrer gleich noch mehr und rief seine Freundin an. Alan unterbrach das, was er gerade tat, bevor er ganz fertig war. Er erkannte die Stimme gleich wieder, als nämlich der junge Mann Julius Johnson anbrüllte, er soll ihm gefälligst verraten, wo der andere scheiß Tattergreis sei. Alan schlich sich zur Küchentür, wobei ihm seine weichen Pantoffeln gute Dienste leisteten. Der junge Mann hatte Julius ebenso bei den Ohren gepackt wie zuvor den kleinen Schalterbeamten. Während er den armen Julius unbarmherzig durchschüttelte, wiederholte er seine Frage, wo Allan sich versteckt halte. Dieser fand, dass der junge Mann sich doch damit zufrieden geben könnte, seinen Koffer wiedergefunden zu haben, welcher deutlich sichtbar mitten im Zimmer stand. Julius verzog zwar das Gesicht, sagte aber keine Silbe. Allan sah sich auf dem Flur nach einer passenden Waffe um. In dem ganzen Gerümpel standen einige durchaus zweckmäßige Gegenstände. Ein Kuhfuß, ein Brett, eine Dose Insektenspray und eine Packung Rattengift. Im ersten Moment blieb sein Blick am Rattengift hängen, aber ihm fiel keine Möglichkeit ein, wie er dem jungen Mann 1 bis 2 Esslöffel davon verabreichen sollte. Der Kuhfuß hingegen war für den alten Mann zu schwer und das Insektenspray, nein, ihm blieb nur das Brett. Also packte Allan die Waffe seiner Wahl und war mit 4 für sein Alter sensationell schnellen Schritten direkt hinter seinem Opfer. Dieses musste geahnt haben, dass Allan hinter ihm stand, denn gerade als der Alte zum Schlag ausholte, ließ der junge Mann Julius Jonsson los und fuhr herum. Das Brett traf ihn mit voller Wucht an der Stirn. Einen Moment blieb er noch aufrecht stehen und starrte in die Luft, dann fiel er rücklings zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf noch am Küchentisch an. Kein Blut, kein Stöhnen, nichts. Er lag einfach nur mit geschlossenen Augen am Boden. Allan und Julius setzten sich an den Küchentisch, während der junge Mann zu ihren Füßen schlief. Julius goss ihnen 2 Schnäpse ein. »Ich schätze mal, es handelt sich hier um den Besitzer des Reisekoffers.« Die Frage war eher eine Feststellung. Allan entschuldigte sich aufrichtig dafür, dass Julius jetzt mit knallroten, schmerzenden Ohren dasaß. Doch da regte sich sein Gastgeber geradezu auf und meinte, Allan bräuchte sich jetzt wahrhaftig nicht dafür zu entschuldigen, dass in Julius Jonssons Leben endlich mal so richtig was los war. Julius fand, jetzt sei es an der Zeit, dass sie beide mal einen Blick in diesen Koffer warfen. Als Allan ihn darauf hinwies, dass er abgeschlossen war, bat ihn Julius, kein dummes Zeug zu reden. »Seit wann hätte ein Schloss einen Julius Jonsson aufhalten können?«, fragte Julius Jonsson. Doch alles zu seiner Zeit, fand er. Zunächst sollten sie sich lieber um das Problem auf dem Boden kümmern. An die Küche schloss sich ein isolierter Kühlraum an, in dem Julius seine Wildererbeute lagerte. Momentan war dieser Raum elchfrei und abgeschlossen. Julius wollte die Kühlung nicht unnötig laufen lassen, weil sie Unmengen von Strom verbrauchte. Allan besichtigte die Kühlkammer und stellte fest, dass sie eine ausgezeichnete Zelle für ihren Häftling abgab, ohne unnötige Bequemlichkeiten. Die Größe von 2 auf 3 Meter war vielleicht mehr, als der junge Mann verdiente, aber es gab ja auch keinen Grund, einen Menschen unnötig zu quälen. Die beiden Alten schleiften den jungen Mann also in seine Zelle und schlossen die Tür ordentlich ab. Dann hiefte Julius den Koffer auf den Küchentisch, musterte die Schlösser, leckte die Gabel ab, mit der er gerade Elchbraten mit Kartoffeln gegessen hatte, und brach innerhalb weniger Sekunden das Schloss auf. Dann forderte er Allan auf, den Koffer selbst zu öffnen, denn immerhin war es ja sein Diebesgut. »Mit der Beute machen wir halbe halbe«, erklärte Allan. »Wenn da allerdings ein paar Schuhe in meiner Größe drin sein sollte, nehme ich die.« Er hob den Deckel. »Nun schau sich das einer an«, rief Allan. »Nun schau sich das einer an«, rief Julius. »Lasst mich raus«, tönte es aus dem Kühlraum.